Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts zum Thema Wasserstoff. Und hier an der Bar haben wir es uns immer noch zu dritt gemütlich gemacht, denn neben Johannes und mir ist auch immer noch der Manfred da. Manfred Groh, servus.
Hallo, servus.
Grüß dich, Manfred. Wir haben ja letzte Woche über den Photovoltaikpark mit dem Elektrolyseur gesprochen, bei dem du stark oder großen Einblick hattest. Wir hatten in unserem Vorgespräch noch ein anderes Thema angeschnitten oder sind draufgekommen, nämlich, dass du ja auch aktiv bei Scientists for Future bist. Magst du da vielleicht mal kurz vorstellen, was machen die, was ist da dein persönliches Engagement, was ist das Ziel?
Ja, also die Scientists for Future haben sich gegründet im Anfang 2019, das heißt, als schon die Fridays for Future schon ein paar Monate aktiv waren. Und es war im Endeffekt, es ging los mit einer ausführlichen Stellungnahme vieler Wissenschaftler. Es haben einige, ja, bekannte Wissenschaftler hier eine Stellungnahme zusammengeschrieben und die im März 2019 veröffentlicht und haben in den Wochen davor über verschiedene Kreise eben Unterstützer gesucht, wer sich diese Stellungnahme anschließen will. Und es ging dann eben so weit, dass es, also vor allem Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sich knapp 27.000 Wissenschaftler diese Stellungnahme angeschlossen haben. Und einer dieser Wissenschaftler bin ich, auch wenn ich jetzt nicht mehr im wissenschaftlichen Betrieb unterwegs bin. Es waren die Grundvoraussetzungen, um sich hier dieser Stellungnahme anzuschließen, dass man eben mit wissenschaftlicher Arbeit vertraut ist, dass man mal wissenschaftlich gearbeitet hat, was ich eben während meiner Diplom- und Doktorarbeit natürlich getan habe, um eben entsprechend diese Stellungnahme, die Forderung der Fridays for Future zu unterstützen, quasi den wissenschaftlichen, der Fridays for Future aus wissenschaftlicher Sicht den Rücken zu stärken, dass man aus wissenschaftlicher Sicht bestätigt, dass die Sorgen und Forderungen der Fridays for Future absolut begründet sind. Und genau, das ist, sagen wir mal, der wesentliche Punkt gewesen. Im März 2019 gab es auch eine Bundespressekonferenz dazu, die vielleicht einige gesehen haben. Genau, das ist so, sage ich mal, der wesentliche Punkt, dass man wirklich aus der Wissenschaft hier die Fridays for Future Forderungen unterstützt. Und man hat eben jetzt nicht nur zum Ziel, das zu unterstützen, sondern natürlich auch einerseits Fridays for Future intern auch zu beraten, zu verschiedenen Forderungen, die Fridays for Future hat, oder zu Lösungsansätzen, die geboten werden, die aus wissenschaftlicher Sicht her einzuordnen. Das kann man natürlich nicht immer irgendwelchen Schülern und Studenten, von denen erwarten, dass sie verschiedene Themen jetzt wirklich schon so tief überblicken können, wie das verschiedene Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen können. Und zum anderen ist das große Ziel der Scientists for Future natürlich, Wissen zu vermitteln, auf Reden, auf Demonstrationen zu halten, die aktuelle wissenschaftliche Lage darzustellen, auf Podiumsdiskussionen dabei zu sein, Vorträge zu verschiedenen Themen, die sich rund um Klimawandel, Energiewende und so weiter bewegen. Und ein Punkt ist mir da ganz wichtig, es geht eben nicht nur bei Scientists for Future nicht jetzt rein um den Energiewandel, sondern eben auch ganz explizit um andere Themen, wo wir die Nachhaltigkeit der Welt überstrapazieren. Also sei es ja Biodiversität oder ja Ausnutzung der Böden und so weiter und so fort. Mhm.
Man sieht ja ziemlich deutlich immer wieder an den Aktionen, sowohl von Fridays for Future als auch von Scientists for Future, es ist eine klassische politische Organisation. Es ist eine NGO, ist nicht an der Regierung beteiligt, sonst was. aber verfolgt natürlich politische Ziele. Und das wird Wissenschaftlern natürlich dann auch vorgeworfen und auf Rot geschmiert, dass sie eben ihren Kompetenzbereich, wenn man es mal so nennen will, und ob das richtig ist, haben wir dahingestellt, aber ja, so ist zumindest der Vorwurf, überschreiten, indem sie eben aus ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen politische Forderungen ableiten und es ja unterstellt wird, genau, dass das eigentlich ja nicht zulässig ist, sondern dass die politische Ausgestaltung ja doch Sache der Politiker sein sollte und nicht der Wissenschaftler selber. Wie stehst du dazu?
Ja, ist natürlich zum einen schon richtig. Andererseits ist, sagen wir mal, gerade in dieser Sache, in dieser Dimension, ganz allgemein, aber gerade in so einer Dimension, dieses Problem des Klimawandels oder der nicht nachhaltigen Lebensweise des Menschen, ist natürlich schon aufzuzeigen, welche Lösungsansätze denn uns wie weit bringen würden. Also sagen wir mal, wenn es jetzt aus wirtschaftswissenschaftlicher, von wirtschaftswissenschaftlicher Seite her Untersuchungen, Analysen gibt, mit welchem CO2-Preis man denn welche Veränderungen in Gesellschaft, welche Veränderungen man dort hervorrufen würde, und man da eben sieht, dass um das Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen, das heißt das Pariser Klimaabkommen im Wesentlichen einzuhalten, dass wir dort einen CO2-Preis von mindestens 50 Euro bräuchten, weil sonst einfach die Auswirkungen des CO2-Preises zu marginal sind und die Politik dann als Maßnahme einen CO2-Preis von 10 Euro vorschlägt, dann sehe ich schon durchaus auch als Pflicht der Wissenschaftler einfach in der Öffentlichkeit die Meinung zu äußern, dass diese politische Ausgestaltung oder diese vorgeschlagene politische Lösung dem Problem nicht gerecht werden wird und aus wissenschaftlicher Seite her eben so ungenügend zu werten ist, um das Problem zu lösen. Also von dem her ist man da natürlich in einem gewissen Spannungsfeld. Die wissenschaftliche Seite hier entsprechend darzustellen, wie es sich bei welchem Thema verhält, halte ich jetzt schon, sehe ich schon als Pflicht der Wissenschaft. Also auch das Thema, als es am 20. September letzten Jahres, als die größte Fridays for Future Demonstration weltweit war und hier in Deutschland die Ergebnisse der Kohlekommission bekannt wurden, dass man den Ausstieg aus der Kohleverstromung 2038 vollziehen will, ist das einfach ein Punkt, der jetzt aus wissenschaftlicher Seite gemessen an dem CO2-Budget, das der Menschheit noch zur Verfügung steht, um Paris einzuhalten, völlig unzureichend ist. Und um jetzt so einen Moment dann auch an die Öffentlichkeit zu treten und damit das zu bewerten, was die Politik vorschlägt und das ganz direkt auch zu kritisieren, dass es aus Sicht des Pariser Klimaabkommens eine unzureichende Entscheidung ist, sehe ich schon als Pflicht der Wissenschaftler auch.
Zu den Aktionen von Fridays for Future oder könnt mir vorstellen, schon auch von Scientists for Future, da gehören ja dann auch diese ziemlich plakativen Aktionen, wie jetzt gerade aktuell in diesem Danneröder Forst, wo der Autobahnbau verhindert werden soll, oder vor einiger Zeit dann auch in dem Hambacher Forst, wo also der Fortschritt des Braunkohletagebaus verhindert werden sollte. Man erlebt es immer, jetzt ich persönlich, der so an der Seitenlinie steht quasi und das so von außen betrachtet, in so einem Spannungsfeld, ist das jetzt kitschig? Also ist das irgendwie romantisiert? Da ketten sich dann irgendwelche Leute da an die Bäume oder leben dann in Baumhäusern. Wie siehst du dieses Spannungsfeld? Also es gibt ja ein tatsächliches Anliegen, was in diesen beiden Fällen jetzt der Schutz dieser Wälder war. Und auf der anderen Seite natürlich auch diesen Aspekt, dass solche Aktionen ja bewusst populistisch gestaltet werden, um ein Umdenken oder Wachrütteln oder wie man es nennen will, in der Bevölkerung auch zu erzeugen.
Also natürlich, das ist ganz klar so. Das sind Symbole, an denen man an denen man einfach das, ja, das Versagen der Klimapolitik einfach zeigen kann, sag ich mal. Also es ist, also der Hambacher Forst, es ist jeder Wald ist unglaublich wichtig. Also gerade in bezüglich Biodiversität, aber auch der Wald hat so viele gute Eigenschaften für diese Welt, auch in Richtung Klimawandel und aber auch Mikroklima und Bodenerhaltung und so weiter und so fort. Also von dem her ist es immer schlimm, wenn Wald geopfert wird. Aber ich denke, gerade im Hambacher Forst und Tannenröder Wald ist es einfach so, dieser doppelte Effekt. Man zerstört Wald, der absolut wichtig wäre auf diese Welt, um das Klima zu schützen. Und ersetzt diesen Wald mit einer Nutzung eines Sektors, der absolut klimaschädlich ist. Also im einen beim Hambacher Forst eben, um weiter Kohle zu fördern, wo wir wissen, dass das Kohleverstromung einfach die fürs Klima die schlimmste Art ist, Strom zu erzeugen. Und beim Tannenröder Wald wird Wald geopfert, um weiter Autobahnen zu bauen, wobei uns ja allen schon seit vielen Jahren bewusst ist und es ja auch immer wieder die Bekenntnisse der Politik gibt, dass wir auch eine Verkehrswende brauchen, genauso wie wir eine Energiewende brauchen. Dann sind das natürlich Punkte, an denen sich so eine Demonstration noch viel mehr entlädt und viel mehr Symbolkraft bekommt, als wenn aus irgendeinem anderen Grund irgendwo anders im Wald gerodet werden sollte. Mhm. Also von dem her sehe ich da jetzt weniger Kitsch, sondern das sind einfach Punkte, die man nachdem man so viele Jahrzehnte weiß, wie es um unser Klima steht, sollte im Jahr 2020 kein Wald mehr geopfert werden, um Autobahnen zu bauen. Wir sollten einfach, also das ist, man erkennt keinen ernsthaften Willen der Regierung in Deutschland oder der Regierung in dieser Welt, das Thema Klimawandel mit dem nötigen Ernst anzupacken. Das ist ja, der Grund überhaupt für Fridays for Future. Das waren die ganzen, alle Klimaforscher waren unglaublich froh, als 2015 in Paris der Vertrag unterzeichnet wurde. Und man sieht eben seit 2015 weiter steigende CO2-Emissionen, keine wirklich ernsthaften massiv genügen Programme, um jetzt das Thema auch wirklich anzugehen. Und jetzt haben wir 2020, das ist vor 5 Jahren gewesen, wenn man sich anguckt, wie lange wir noch CO2 in die Luft blasen dürfen. Also da gibt es ja verschiedenste Berechnungen, wie man das CO2-Budget nutzt, aber wenn man es jetzt sagen wir auf pro Mensch runterbricht, dass jeder Mensch gleich viel CO2 noch ab jetzt in die Luft blasen dürfte, dann dürften wir in Deutschland, wie wir die aktuellen CO2-Emissionen noch 6 Jahre lang weiter aufrechthalten quasi und müssten dann in 6 Jahren auf Null sein. Und das ist einfach ein Punkt, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, da ist jetzt einfach die Hälfte seit der Unterzeichnung des Pariser Klimavertrags ist vorbei von dieser Zeit und wir buddeln weiter Kohle aus und wir bauen weitere Autobahnen. Das ist einfach... Das ist nicht zu vereinbaren einfach.
Jetzt ein anderer Aspekt, der da ja dann oft von der sozusagen anderen Seite den Gegnern ins Feld geführt wird, ist ja diese wirtschaftliche Entwicklung, wo die sagen, wir brauchen die Autobahn, damit eben Leute nicht mehr im Stau stehen und damit Güter transportiert werden können und damit sozusagen die Wirtschaft in Deutschland weiter Geld verdienen kann, um für diese ganzen Klimaprojekte zu zahlen. Was ist da deine Sicht auf diese Ansicht?
Das erinnert ein bisschen, wie wir sind ja bei der Hydrogen Bar, ein bisschen an die Argumentation, wir brauchen jetzt viel blauen Wasserstoff aus Erdgas hergestellt, um schnellstmöglich Wasserstoff möglichst günstig zu machen, um dann langfristig auf grünen Wasserstoff umsteigen zu können. Ist meiner Meinung nach auch keine schlüssige Argumentation bezüglich Wasserstoff. Und ich sehe es auch, ich sehe es jetzt auch bei der Bekämpfung des Klimawandels. Als nicht sinnig jetzt. Erstmal sagen wir, wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Jahre lang richtig viel Geld verdienen mit dem alten System, um dann genug Geld zu haben, um, um uns für die Zukunft zu rüsten. Diesen Punkt sehe ich ganz anders. Natürlich, man kann jetzt nicht von heute auf morgen die Wirtschaft ausschalten. Das ist mir schon auch völlig klar. Aber wir wollten ja Güter eigentlich nicht auf die Straße bringen, sondern auf die Schiene bringen. Und ein anderes Thema, ich bin absolut davon überzeugt, dass es gibt ja diesen Spruch, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Und ganz eindrückliches Beispiel gibt es jetzt bei mir vor der Haustür. Ich wohne in Dorfen, bei uns wurde vor kurzem nach vielen Jahrzehnten Streit die A94 eröffnet. Bisher fuhren die allermeisten Dorfner nach München mit dem Zug. Bei der Zugstrecke wird auch seit 40, 50 Jahren überlegt, ob man die mal zweigleisig ausbaut und elektrifiziert. Dort ist nichts passiert. Jetzt haben wir seit etwas mehr als einem Jahr die Autobahn. Und Studien zeigen, dass in der Zeit viele der Pendler aufs Auto umgestiegen sind. Was ich jetzt keinem verdenken kann, weil je nach Ort, an dem man in München arbeitet, das Auto natürlich viel schneller ist als mit der Bahn. Aber es kann einfach nicht sein, dass wenn wir seit 30 Jahren wissen, dass wir unser Verkehrsverhalten auch umstellen müssen, dass wir weiter eine Autobahn bauen und nicht die Schiene ausbauen.
Da sprichst du natürlich ein spannendes Spannungsfeld an, wenn ich das mal so klar blöd sagen darf. Auf der einen Seite die Sichtweise verbieten und einschränken, also Verbote erlassen, wo es nötig erscheint. Und auf der anderen Seite ja so ein bisschen diese Schiene, wie sie der Johannes erwähnt hat, eher Förderung hin zu neuen Technologien. Da könnte man auch so sehen, ja, man baut eine Autobahn, sorgt aber dafür halt, dass da nur irgendwie halt Elektroautos fahren oder sowas.
Oder man führt so eine Autobahnmaut ein. Das ist zwar wahrscheinlich ein Thema, wofür ich in Deutschland gekreuzigt werde.
Aber wie adressierst du oder wie adressiert vielleicht auch FFF und SSF dieses Spannungsfeld aus Verbieten auf der einen Seite? Müssen wir alle wieder leben wie im Mittelalter, irgendwie halt unser Gemüse im Garten anbauen und unser Wasser im Brunnen holen und irgendwie Förderung neuer Technologien und technischen Fortschritts auf der anderen Seite?
Also das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich glaube, da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig und auch bei Fridays for Future, dass man mit Verboten, jetzt müssen wir vielleicht sprechen über welche, also genauer diskutieren, über welche Verbote man spricht, aber es fordert niemand ein Verbot von Autos. Es fordert niemand ein Verbot, dass ich mit dem Auto hier jetzt von Dorfen nach München fahren kann, sondern diese Veränderungen, die es bräuchte, um ressourcenschonender zu handeln, die müssen sich einfach so ergeben, weil es günstiger ist, weil es bequemer ist, weil es schöner ist, weil es einfacher ist, sich klimafreundlich zu verhalten. Und das ist ja einer der großen Kritikpunkte und merkt ja jeder auch in seinem täglichen Leben. Um wirklich die Gesellschaft klimafreundlicher zu bekommen, müssen wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass es automatisch passiert. Mit Verboten wird man hundertprozentig nicht den Rückhalt der Bevölkerung haben. Aber wieder ein Beispiel bei mir aus der Praxis ist, also zurzeit ja nicht, aber wenn ich ins Büro fahre, unser Büro ist im Arabella-Park, ist ein ganzes Stückchen nördlich vom Ostbahnhof in München, wahnsinnig schwer öffentlich erreichbar vom Ostbahnhof aus, und deshalb fahre ich dort immer mit dem Fahrrad. Aber wenn ich zurückfahre und das Fahrrad am Ostbahnhof abstellen will, dann gibt es für den kompletten Ostbahnhof, der wirklich ein riesen Pendlerumschlagplatz in München, gibt es vielleicht, wenn es gut geht, an die 50 Fahrradstellplätze in ganz ganz schäbige Umgebung des Ostbahnhofs, schlecht beleuchtet mit Riesenpfützen, wenn es regnet. Gruselig. Und die sind natürlich immer voll. Ich finde quasi nie einen Platz für mein Fahrrad. Und da wird es natürlich schwierig, wenn es so ist, jetzt Leute dazu zu bewegen, aufs Fahrrad umzustellen. Sondern wir müssen einfach die Infrastruktur entsprechend bereitstellen, dass es bequem ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Es muss Spaß machen, es muss sicher sein. Es muss schnell gehen, mit dem Fahrrad sich in München zu bewegen und das Fahrrad hier jetzt irgendwo am Ostbahnhof abzustellen. Und das da ist einfach so eine der positiven Beispiele, die ich immer gerne erwähne, ist einfach Niederlande, die dort massiv auf Fahrräder setzen Und dort, ich glaube, es war letztes Jahr, wurde in Utrecht am Bahnhof wurde ein Parkhaus für Fahrräder eröffnet, das für 12.500 Fahrräder Platz bietet. Also
das erinnert mich an meine, warm, trocken, meine Zeit in Japan. Ja, als ich in Japan gelebt habe, da ist es normal. Da ist an jedem Bahnhof so ein, im Prinzip wirklich so mehrere Parkdecks, wo du dein Fahrrad reinschieben kannst. Gut, du musst was zahlen, aber es wird auch überwacht. Da sind Personen, die dir helfen, die reparieren sogar Fahrräder. Das war schon beeindruckend. Und da muss man wirklich sozusagen uns selber an die Nase fassen. Warum haben wir das denn nicht in unserem fortschrittlichen Deutschland?
Genau. Und das war jetzt aber nur das Thema PKW versus Fahrrad. Das gibt es an unglaublich vielen Stellen. Und also natürlich können wir nicht das PKW-Fahren verbieten und auch niemandem vorschreiben, welches Fahrzeug er fährt. Aber es muss einerseits wirtschaftlich attraktiver sein für mich, mich klimafreundlich zu verhalten. Also es kann nicht sein, dass ich mehr bezahlen muss, wenn ich mich klimafreundlich verhalte. Es muss genau das Gegenteil sein. Derjenige, der sich klimafreundlich verhält, muss günstiger wegkommen als derjenige, der sich nicht klimafreundlich verhält. Das wäre eben zum Beispiel...
Genau, wie machen wir das? Weil da würde das ja auch so wieder so ein Punkt...
CO2-Preis massiv helfen. Ja.
Aber wenn jetzt hier in China, wenn die sagen, gut, wir führen keinen CO2-Preis ein, führt es nicht dazu, dass wir in Deutschland eben dann sozusagen CO2 einsparen und im Prinzip alles, was CO2 braucht, wird nach China verlagert und dann eben über Schiff nach Deutschland gebracht. Und am Ende sagen wir in Deutschland, ja, wir haben ja eigentlich gar kein CO2 verbraucht, aber alle Länder, die eben sich nicht an diesen CO2-Preis halten, die erhöhen ihren CO2-Ausstoß dadurch.
Und die haben dadurch ja sogar einen wirtschaftlichen Vorteil, weil sie dann sogar günstiger produzieren können, als sie diese in Anführungszeichen künstliche CO2-Abgabe ja nicht bezahlen müssen.
Richtig. Auch da gibt es Lösungsmöglichkeiten, Vorschläge, wie man das lösen kann. Das sogenannte Border Carbon Adjustment, das heißt, man führt quasi Einfuhrzölle ein für Waren, die jetzt sagen wir nach Deutschland oder nach Europa importiert werden, Zölle, die eben entsprechend des CO2-Rucksacks des Produkts diese CO2-Abgabe auch beinhalten. Und damit würde man eben auch, also würde man erstens mal diese Waren eben entsprechend verteuern und damit aber auch quasi die Wirtschaft, die bei uns ist, entsprechend schützen vor billigen Importen aus Ländern, in denen die Umweltauflagen eben nicht so hoch sind.
Wird es nicht eine wahnsinnige Bürokratie, um rauszufinden, wie viel CO2 jetzt die Schraube, die aus, keine Ahnung, Indien zu uns kommt, wie viel CO2 die hat? Das stelle ich mir dann halt wahnsinnig schwer, weil es ist ja jetzt schon wahnsinnig schwer zu sagen, wie viel CO2 emittiert die ganze Firma, in der du arbeitest. Und wenn man dann eben noch solche Strukturen in irgendwelchen Ländern hat, das aus Europa sowieso eigentlich undurchsichtig ist, wie kann ich da den CO2-Ausstoß ermitteln?
Also das ist jetzt tatsächlich absolut überhaupt nicht mein Spezialgebiet, wo ich mich jetzt viel und lang damit beschäftigt habe.
Lassen wir die Fragen im Raum stehen.
Sagen wir so, aus Sicht eines Wissenschaftlers ärgert es einfach, dass man viel zu wenig, also jetzt als Scientist for Future jetzt gesprochen, es ärgert einfach ein viel zu sehr, dass man diese Themen einfach nicht mit der nötigen Dringlichkeit angeht. Also wie gesagt, wir haben 2015 haben wir dieses Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Und eigentlich, sagen wir, müsste man ab diesem Zeitpunkt massiv uns Gedanken machen, wie wir unsere CO2-Bilanz oder unsere Treibhausgasbilanz verbessern können. Und da ist es, also natürlich, das ist wahrscheinlich auch so, die deutsche Privatperson, sage ich mal, die denkt dann immer zuerst mal ans Auto. Aber das ist ein Thema und da gibt es Batterie oder auch Wasserstoff, elektrische Mobilität, ja, schöne Lösungsansätze. Aber wir haben so viele andere Themen, die wir haben. Also wir haben, ich weiß nicht, welcher Anteil aktuell von Neubauten mit einer Erdgasheizung kommt oder vielleicht sogar teilweise noch Ölheizung. Und das ist einfach ein Thema, das wenn wir das wirklich jetzt ernst nehmen würden, das Pariser Klimaabkommen, dürften wir einfach keinerlei Investitionen mehr tätigen, die irgendwo eine Verbrennung von fossilen Energieträgern als Grundlage haben. Wir müssen einfach das überall jetzt schleunigst umstellen und dort wäre es dann schon ein Punkt, wo ich sage, dort müsste man dann vielleicht schon mit Verboten arbeiten. Also es haben ja auch Länder um uns herum entsprechend gehandelt. Also in Dänemark zum Beispiel gibt es seit 2013 ein Einbauverbot für Öl- und Gasheizungen im Neubau. Das seit 7 Jahren darf man dort im Neubau keine Gasheizung einbauen. Und auch im Bestand ist die Ölheizung seit 2016 verboten. Das heißt, wenn ich mein Bestandsgebäude umbaue, darf ich seit 2016 ich darf die Ölheizung nicht renovieren oder ähnliches. Sondern wenn ich eine Renovierung mache, muss ich eine andere Wärmequelle einbauen. Das finde ich, das sind schon Themen, wo man sagen kann, na gut, okay, in dem Punkt könnte man durchaus mit Verboten, die in x Jahren greifen, diese Probleme angehen. Genauso wie, was weiß ich, Norwegen Verbrennungsmotoren ab 2025 verboten.
Was damit doch automatisch einhergehen würde oder wird, ist ja eine Erhöhung dieser Staatsquote. Weil diese Verbote, die werden natürlich durch den Staat erlassen, die kommen logischerweise nicht aus der Wirtschaft. Und das ist doch, glaube ich, auch ein Thema, über das man trefflich streiten kann, ist der Staat überhaupt das geeignete Medium, um solche ja wichtigen und groß angelegten Veränderungen, wie sie vielleicht in Bezug auf den Klimawandel nötig sind, zu stemmen? Oder ist der Staat nicht ein ziemlich schlechter Verwalter von solchen Themen und wäre nicht sozusagen halt die Hand des Marktes, die im gewissen Sinne unbestechlich ist und halt komplett neutral ist. Die bevorzugt ja nicht irgendwie das Öl oder sowas, sondern bevorzugt immer das, was halt am Ende am günstigsten ist. Nicht so eine relative Wiederherstellung eines mehr oder weniger freien Markts die erfolgsversprechendere Aussicht.
Ja und nein. Also ja, glaube ich schon. Andererseits muss dann der Markt natürlich auch entsprechende Regeln bekommen. Also im Moment ist es ja so, dass jeder für umsonst quasi, außer jetzt einmal Kraftwerke oder ähnliches, das CO2, das er freisetzt, umsonst in der Atmosphäre entsorgen kann und die Schäden, die sich daraus ergeben, die Allgemeinheit zu tragen hat. Also ganz ähnlich, sage ich mal, ist es wie in der Landwirtschaft, die Schäden, die man durch eine massive Überdüngung oder Gülleaustragung verursacht, in Form von hohen Nitratgehalten im Trinkwasser, die wir in einigen Jahren bei der Wasserrechnung sehen werden. Das heißt, da bezahlen wir dann mit der Wasserrechnung die Schäden, die die Landwirtschaft verursacht. Und genauso ist es jetzt beim CO2. Ich kann CO2 emittieren und die Schäden, die trägt die Allgemeinheit. Und wenn man diese Kosten internalisieren würde, eben in Form eines CO2-Preises, einer CO2-Abgabe, die auch entsprechend hoch ist, um die wahren Schäden eben wirklich darzustellen und auch eine Lenkungswirkung zu haben, dann würde der Markt bestimmt sehr, sehr viel regeln. Also das Umweltbundesamt hat ja eben 180 Euro die Tonne CO2 mindestens als Schaden für Treibhausgasemissionen errechnet. Vor einiger Zeit. Und es ist völlig klar, wenn wir jetzt dieses Preisschild an eine Tonne CO2 kleben würden und dann dem Markt überlassen würden, wie denn in Zukunft was aussieht, dann hätten wir keine Kohlekommission gebraucht. Weil dann würde, wenn wir jetzt ab 2021 einen Preis von 180 Euro die Tonne hätte, würde kein einziges Kohlekraftwerk auch nur eine Stunde im Jahr laufen. Das haben wir jetzt gesehen, die letzten Jahre. Es gibt ja diesen europäischen Zertifikatehandel quasi für Verschmutzungsrechte im CO2-Bereich für große Verbraucher, wie es zum Beispiel eben, oder große Emittenten, wie es Kraftwerke sind, der lag jetzt viele Jahre lang am Boden. Da war das ein lächerlich symbolischer Preis von einem, was weiß ich, 1, 2, 3, 4 Euro pro Tonne CO2. Das hat kein Mensch interessiert. Und seit etwa 2 Jahren ist dieser Preis, eineinhalb, 2 Jahren ist dieser Preis angestiegen auf etwa 25 Euro. Also immer noch lächerlich wenig im Vergleich zum Schaden. Und wir sehen seitdem einen massiven Rückgang der Kohleverstromung. Das ist, sage ich mal, einer der Punkte, die mich sehr positiv stimmen, und deshalb sehe ich jetzt diesen Kompromiss, den die Kohlekommission ausgehandelt hat mit 2038, dass das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen soll, auch relativ entspannt entgegen, weil wenn wir es irgendwie schaffen, dass CO2 einen höheren Preis als 25 Euro erhält, dann werden die Kohlekraftwerke deutlich früher einfach marktbedingt aus dem Markt gehen. Mich ärgert es dann natürlich, dass man die großen Energieversorger mit vielen Milliarden Euro entschädigt hat. Wenn man jetzt mutig genug gewesen wäre und gesagt hätte, 50 Euro oder 80 Euro die Tonne CO2-Emissionen als Preis, dann hätte man das alles nicht gebraucht. Dann wären Kohlekraftwerke einfach schlicht unwirtschaftlich. Mhm. Und dann könnte man so diese Veränderung, die wir brauchen, die nötige, auch wirklich dem Markt überlassen. Mhm.
Noch als Abschluss, was mich interessiert, Fridays for Future im Speziellen wird ja oft, also das ist jetzt übertrieben, was ich sage, aber es wird ja so eine gewisse militante Haltung vorgeworfen. Also es gibt ja dann auch diese extremeren Verbände noch, die jetzt, glaube ich, nicht direkt was mit Fridays for Future zu tun haben, die da dann heißen, glaube ich, ja Ende, Gelände und Extinction Rebellion und so weiter, die da noch martialischer auftreten. Fridays for Future kann man natürlich so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es vor allem junge Leute sind, die natürlich da mit viel Herzblut und Emotionen dabei sind, ganz klar. Aber erlebst du es als Insider so, dass man sich bei Fridays for Future aus deiner Sicht ja vielleicht offen genug für Diskussionen mit Andersdenkenden auch zeigt, oder wird da schon in gewisser Hinsicht vielleicht die eigene Meinung oder die eigene Haltung als die einzige richtige verkauft und alles andere in gewisser Weise dann auch delegitimiert?
Also die Offenheit zu diskutieren, definitiv. Also da gibt es natürlich immer irgendwie abschreckende Einzelbeispiele, das ist völlig klar, aber die breite Masse ist sehr an der Diskussion interessiert und fordert die auch ein, und davon lebt das Ganze ja auch, also das bleibt ja nur zu hoffen, sage ich mal. Aber man muss auf der anderen Seite schon eben auch sehen, sage ich mal, das Thema, wie groß, wie massiv werden die Veränderungen sein, die Menschheit erleiden wird in den nächsten einigen 10 Jahren, wenigen Jahrhunderten, wenn wir jetzt uns so weiter verhalten, wie wir uns bisher weiter verhalten haben. Und wie gesichert ist diese Erkenntnis? Es ist einfach dermaßen gesicherte Erkenntnis, was der Klimawandel uns bringen wird. Und wir sehen ja, sage ich mal, täglich, gerade in den letzten einigen Monaten, was passiert. Also es ist ja völlig irrwitzig, was für Temperaturen wir zum Beispiel in Nordsibirien wir gemessen haben. Also wir sehen, dass die Welt, dass die Erde aus dem Gleichgewicht gerät, und es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der irgendwo eine andere Meinung vertritt. Also das ist so eine gut gesicherte Erkenntnis, und die geht mit einer dermaßenen Wucht auf die Menschheit zu, mit einer so großen Auswirkung, wie es vermutlich einfach vielen Menschen nicht bewusst ist. Und da ist es natürlich dann schon unglaublich schwer zu ertragen, wenn man sagt, man muss aber trotzdem irgendwo kompromissfähig bleiben, sage ich jetzt mal. Also gerade beim Kohlekompromiss ist ja das immer so die Sache, das Argument gewesen, naja klar, die Jugend oder Fridays for Future fordert jetzt einen Ausstieg der Kohleenergie innerhalb von 5 Jahren. Aber das ist natürlich die Forderung der Jugend, und da gibt es ganz viele andere Meinungen, muss hier einen Kompromiss finden. Aber der Punkt ist, es ist ja nicht die Forderung der Jugend, es ist ja es müsste ja die Forderung eines jeden Menschen dieser Welt sein, dass er sagt, ich will mir meine eigene Lebensgrundlage nicht zerstören. Und es ist ja ein Thema, ich kann das ja nicht mehr zurückdrehen, und ich kann ja, man sagt immer, die Natur verhandelt nicht. Und das wahrscheinlich muss man sich diesen Satz einfach haben, auf der Zunge zu gehen lassen, was das heißt. Dem Klima ist es egal, ob wir jetzt hier nochmal, ob wir sagen, ja, wir haben aber unsere Wirtschaft, die müssen wir schützen, und wir mussten halt hier einen Kompromiss finden. Es ist einfach egal, es zählt einfach nur, wie viel CO2 entsorgen wir in der Atmosphäre. Und wenn dann einfach ein Datum genannt wird, das einfach ein Faktor 2 oder 3 über dem liegt, was wir machen müssen, um Paris einzuhalten, dann fällt es natürlich jedem, der in dem Bereich tätig ist, irgendwo schwer, das als Kompromiss jetzt irgendwie zu akzeptieren und sagen, naja gut, war ein politischer Kompromiss, weil es einfach die Faktenlage nicht hergibt, dass man solche Kompromisse schließt.
Aber ist das nicht genau das Problem, dass du jetzt sagst, es gibt eigentlich nur die richtige Meinung und die andere Meinung ist wissenschaftlich nicht begründet oder ist irgendwie halt Interessen getrieben, irgendwie Geld getrieben vielleicht oder sowas. Mhm. Ist das nicht genau das, was Fridays for Future oft vorgeworfen wird? Dass die andere Meinung nicht als Meinung anerkannt wird, sondern als abgetan wird. Also, ihr kennt euch ja nicht aus, deshalb redet ihr so dumm daher. Ja, wenn ihr so viel wissen würdet wie wir, dann hättet ihr die gleiche Meinung.
Ja, man mag zu dem Schluss kommen. Ja und nein. Also die Frage halt, was ist jetzt die andere Meinung? Also wenn es jetzt in der Klimaforschergemeinschaft umstritten wäre, wie schnell wir denn jetzt wirklich die CO2-Emissionen reduzieren müssen, um eben 1,5 und 2 Grad nicht zu erreichen, dann könnte man sich noch eher auf so einen Kompromiss einlassen. Aber was ist denn jetzt der Kompromiss? Der Kompromiss ist, dass wir mit solchen Entscheidungen massiv das Ziel gefährden, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aber das ist ja nicht so was, dass man sagt, na gut, dann haben wir halt nicht 1,5 Grad, dann haben wir 1,8 oder dann haben wir 2 Grad erreicht, sondern die Folgen, die wir daraus erleiden, sind einfach so massiv, dass hier ein Kompromiss einfach schwierig ist. Es gibt hier einfach keinen Kompromiss. Und ob es jetzt davon abhängt, dass man sich, natürlich erwarte ich schon von allen Personen, die über irgendwas abstimmen, dass sie die Faktenlage kennen, von vorne bis hinten. Und beim Kohlekompromiss habe ich nicht das Gefühl, dass alle Personen so entschieden haben, wie es der Faktenlage eigentlich angemessen wäre. Sondern dass hier einfach kurzfristige wirtschaftliche Interessen einzelner Personen oder auch Politiker das eigentliche Problem überschrieben haben. Also das ist
ja, ich glaube, das Problem ist doch nicht, dass Fridays for Future seine Meinung äußert. Die ist, glaube ich, wissenschaftlich. Also ich bin kein Experte, aber wir haben jetzt auch schon mit mehreren Klimaforschern geredet. Ja. Die scheint ja wissenschaftlich sehr gut auch unterfüttert zu sein und ist damit natürlich eine Meinung, die ein starkes Gewicht auch in der Diskussion dann haben sollte. Aber es ist halt eine Meinung. Ich meine, ich kann auch die Meinung haben, ja, das mit dem Klimawandel, ja, das ist alles Quatsch, weil ich gestern von einem großen Engel was geträumt habe und der hat mir gesagt, dass das alles Lüge ist. Dann ist das auch eine Meinung, ist aber halt nicht so fundiert wie eure Meinung. Aber die Diskussion, die erübrigt sich doch nicht, sondern die Diskussion, die ist doch wichtig, um eben diese abweichende Meinung auch zu hören und vielleicht in gewissem Sinne auch auszuräumen. Und sozusagen vorher schon zu sagen, ja, ein Kompromiss ist eigentlich nicht möglich, weil alle andere Meinung nicht zielführend ist, verhindert doch eigentlich diesen Einstieg in die Diskussion. Und dann verhärten sich doch dann die Fronten und dann wird man doch nie wahrscheinlich zu einer Lösung kommen.
Ja, aber die Frage ist, was sind denn jetzt eigentlich die Diskussionspunkte? Also gerade jetzt beim Kohlekompromiss war ja jetzt eigentlich nicht die Diskussion, wie viel CO2 können wir uns noch leisten, sondern die Kohlekommission sollte eigentlich besprochen werden. Wir haben, also Deutschland hat ja kein wirkliches CO2-Budget, schon gar nicht für einzelne Sektoren ausgewiesen, aber eigentlich hätte man so herangehen müssen und sagen müssen, okay, wir können uns zur Rettung des Klimas und somit der menschlichen Existenz nur noch so und so viele Tonnen CO2 leisten. Und jetzt lass uns diskutieren, wie wir das am besten mit verschiedensten Kompromissen umsetzen können. Aber mit den Kompromissen meine ich nicht, dass es heißt, ja, dann müssen wir eben einen Kompromiss machen, wir können noch sehr viel mehr CO2 emittieren, sondern die Frage ist, wie gestalte ich denn diesen Wandel? Also gibt es ein Verbot der Kohleverstromung? Löst man das Ganze wirtschaftlich? Bis zu welchem Jahr will ich denn wie weit aussteigen? Gibt es eine Entschädigung oder nicht? Das sind Punkte, über die in solchen Gremien entschieden werden sollte, diskutiert werden sollte, aber dass wir das Ziel haben, bis zu einer gewissen Zeit oder nur noch eine gewisse Menge an CO2 zu emittieren und dann ist wirklich Schluss. Dieses Ziel haben wir ja in Paris unterschrieben. Und das ist ja, sag ich mal, es gibt ja eigentlich nur eine einzige Forderung von Fridays for Future und von Scientists for Future die einzige Forderung lautet, haltet euch an das Pariser Klimaabkommen. Setzt die Rahmenbedingungen so, dass das Pariser Klimaabkommen angehalten wird. Es gibt eigentlich keine weitere Forderung. Alles andere sind dann Forderungen, wie man dort irgendwie hinkommen könnte. Aber das Ziel ist, der Bewegung, die Politik die Politik dahingehend zu bewegen, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird. Und wenn jetzt in jeder Diskussionsrunde so entschieden wird, wie es bei der Kohlekommission entschieden wird, dann werden wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten. Und das ist einfach inakzeptabel.
Ich glaube, das waren eindrückliche Schlussworte. Die Zeit ist schon wieder weit, weit über unser Budget hinaus.
Leider, ja.
Also man sieht, man kann viel diskutieren über viele verschiedene Punkte. Ich glaube, da wird es auch noch einige Möglichkeiten geben, weiter zu diskutieren, aber für heute würde ich sagen, wir setzen dem einen Schlusspunkt. Manfred, hast du noch irgendeine Message, die du jetzt loswerden willst, die noch nicht adressiert wurde?
Also ich zwei kleine Messages, vielleicht bekommen wir das ganz kurz hin. Also das eine Thema ist jetzt gerade Fridays for Future, Scientists for Future. Also es klingt ja immer alles so, als müssten wir zurück zur Höhle. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn wir den Wandel in der Gesellschaft so hinbekommen, dass wir nachhaltig leben, dass wir insgesamt eine deutlich höhere Lebensqualität hätten für die Menschen und deutlich glücklichere Menschen wären, als wenn wir uns nicht nachhaltig verhalten und auch wirtschaftlicher erfolgreich wären. Das zeigen auch verschiedenste Untersuchungen und Banken und Forderungen von Investmentfonds und Ähnliches. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, warum denn Fridays for Future, werden ja oft Aktivisten von Fridays for Future angegriffen mit, ja, ihr seid ja schon mal geflogen oder wir lasst dann mit dem SUV zur Demonstration fahren. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man die Rahmenbedingungen so setzen muss, dass sich jeder Mensch automatisch richtig verhält oder jeder Mensch einen Anreiz hat, sich richtig zu verhalten. Es geht nicht darum, dass sich jeder Mensch jetzt Gedanken machen muss, wie kann ich mich jetzt am besten CO2-neutral verhalten unter den gegebenen Bedingungen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber damit werden wir nur einen ganz kleinen Teil der Personen erreichen, die das Thema einsehen und so viel Herzblut haben, sich damit zu beschäftigen. Wichtig ist, dass die großen Weichen der Politik gestellt werden und dann die große Masse der Menschen automatisch folgt. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die man ist. Fridays for Future, Scientists for Future haben kann.
Ja, mit diesen Worten. Vielen Dank, lieber Manfred. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Diskussionen. Schön, dass du dabei warst.
Danke,
dass du
für, die Zeit genommen hast. Danke für die Möglichkeit. Genau, hat sehr viel gern. Spaß gemacht und könnte noch stundenlang weiter
diskutieren. Ja, genau. und wir möchten auch die Gelegenheit nutzen und so ein bisschen jetzt den Ball auch wieder an die Hörerinnen und Hörer zurückspielen. Ja, falls ihr Lust habt, auch hier mit zu diskutieren, vielleicht noch Fragen habt auch zum Thema, vielleicht auch noch Standpunkte oder Meinungen zum Thema habt, schreibt uns sehr gerne an die übliche E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder schaut auf die Homepage www.hydrogenbar.de und nutzt die Kommentarfunktion. So könnt ihr uns dann euer Feedback zukommen lassen und wir verarbeiten es hier dann entsprechend weiter. Ansonsten vielen Dank mal wieder fürs Zuhören, vielen Dank für die Zeit, auch die ihr euch genommen habt, auch wenn diese Folge jetzt wieder mal etwas länger ist als das übliche Format, was ihr gewohnt seid, aber ich denke, die Diskussion war so spannend, dass das auch eine Berechtigung hat. Gut, also macht's gut und bis bald. Servus. Bis bald.